heute Abend mit so enthusiastischen Sonntagsgästen das Sonntagsfest zu verbringen. Heute möchte ich versuchen, zu eurer Freude ein paar Juwelen zu präsentieren aus der vedischen Literatur, ein paar philosophische Kostbarkeiten, so dass diese Art Gemeinschaft miteinander zu pflegen, das heißt, dass man zusammenkommt und chantet, wie wir es eben gemacht haben, oh Karsten ist auch da, Hare Krishna, dass wir zusammenkommen und diese Musik machen und dass wir danach sprechen über die vedischen Texte, diese philosophischen Texte. Das ist eine Praxis, die schon seit tausenden von Jahren stattfindet. In Indien wird man solche spirituellen Programme öfters finden, tatsächlich dort, wo noch der Pulsschlag der spirituellen Kultur Indiens intakt ist, kann man sehen, wie Leute zusammenkommen, so Musik machen und dann aus den Schriften hören. So, heute, wie ich schon sagte, möchte ich versuchen, den Zuhörern eine kleine Art von Einführung zu geben, jedoch auch für diejenigen, die schon spirituelles Leben praktizieren, ein paar wichtige Aspekte dazu geben. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte von einem gewissen Dasharatha. Wir haben doch ein Spielzimmer, da kann das Kind spielen nach Herzenslust. Dasharatha war ein Gewaltverbrecher. Er lebte in einem dunklen Wald und wer immer vorbeikam und durch den Wald hindurchreisen wollte, wurde sicher von diesem Dasharatha gestellt und entweder ausgeraubt und weitergeschickt, wenn er seine guten Tage hatte, oder sogar ermordet. Eines Tages nun begab sich, dass ein Weiser namens Narada Muni durch den Wald hindurchging. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, eine Gesamtsumme aller schlechten Albträume, könnte man sagen, sprang dieses Untier, dieses Urviech, Mensch, namens Dasharatha in einer Tonsur bedeckt von Blut aus dem Gebüsch und stellte Narada Muni, Halt! Und fragte dann nach Kostbarkeiten. So Narada Muni hatte eigentlich nur so ein Instrument wie die Tambura bei sich, die Wiener. Ein Instrument, was ihr dort abgebildet sieht. Allerdings kehrt die Gopi, die das Instrument spielt, gerade den Rücken zu. Es ist ein Saiteninstrument mit zwei Tonkörpern. Ich habe nur diese Wiener. Gib diese Wiener her! Er sagte Narada Muni, das ist nicht so einfach. Diese Wiener ist mir ist ein Geschenk. Das kann ich unmöglich so einfach ergeben. Übrigens, ich möchte dir eine kleine Frage stellen. Sag mal, fragte Narada Muni, für wen stellst du eigentlich diese ganzen Untaten an? Ja, sagte Dasharatha, ich habe eine vielköpfige Familie, ich muss die erhalten. Aha, sagte Narada Muni, du hast schon so viele Leute umgebracht, um die Familie zu erhalten. Weißt du eigentlich, dass es auf diese Taten auch Reaktionen gibt? Hast du schon mal vom Gesetz des Karma gehört? Wie du siehst, so erntest du. Ich möchte dir anraten, dass du, bevor du eine neue Gewalttat verübst, zunächst einmal zu deiner Familie zurückgehst und sie fragst, ob sie gewillt sind, auch einen Teil der Reaktion zu übernehmen. Oder wollen sie einfach nur genießen? Ja, sagte Dasharatha, das klingt sehr interessant, diese Frage, aber das kann ich ja machen, nachdem ich dich ausgeraubt habe. Nein, sagte Narada Muni, unter Umständen ist die Antwort so verblüffend, dass du mich gar nicht ausrauben willst. Zudem gebe ich dir mein Ehrenwort als Sadhu, als Weiser, dass ich hier warten werde, bis du mit der Antwort zurückkehrst zu mir. Gut, sagte Dasharatha, der die Antwort oder das Versprechen eines Heiligen zu würdigen wusste. Ich gehe zurück nach mir, ich gehe nach Hause und frage mal meine Frau. Liebling, ich habe da so eine komplizierte Frage. Wie du weißt, muss ich für die Taten, die ich hier ausführe, Reaktion tragen und für die Schandtaten ganz besondere schlechte Reaktion. Nun, wie du weißt, tue ich das alles, um genug Geld für unseren Haushalt anzubringen. Sag einmal, bist du auch bereit, einen Teil der Reaktion auf diese Taten zu tragen? Oder willst du vielleicht nur die wunderbaren Dinge haben? Ach, sagte die Frau, jetzt stellst du mir doch so eine Frage. Was fällt dir ein? Ich muss mich immer im Wald verstecken, nur weil du ein Mörder bist. Ich kann nie zu den gesellschaftlichen Anlässen kommen und mich mit meinem feinsten Kleid zeigen. Jetzt fragst du mich, ich soll noch eine Reaktion tragen für dein schändliches Tun. Niemals! Oh, sagte der Scharatka, sie liebt mich nicht. Er ging zu den Kindern und sagte, Kinder, ihr wisst, ich tue diese ganzen Tätigkeiten und ich werde dafür büßen müssen. Wollt ihr einen Teil der Reaktion auf sich nehmen? Ah, Party, sagten sie. Komm uns nicht mit diesen religiösen Stories. Zudem, selbst wenn es wahr wäre, wir würden keinen Millimeter von den Tätigkeiten als Reaktion annehmen, die du verübt hast. So, Dasharatnaka ging zum Schloss zu seinen Eltern, den greisen Eltern, und fragte sie, ob sie bereit wären, einen Teil der Reaktion auf sich zu nehmen. Und die Eltern sagten, wir wissen aus den Schriften, dass du sehr schändlich gehandelt hast und sehr schlechte Reaktion nach dem Gesetz des Karma erhalten wirst, Sohn. Unsere Tage gehen einem Ende entgegen. Wir sind nicht gewillt, irgendwelche Reaktion für dein schändliches Tun entgegenzunehmen. Wir haben bereits genug Reaktion auf unser schändliches Tun. Ach, sagte Dasharatnaka und ging sehr in Gedanken verloren zu Narada Muni zurück. So, wie ist es dir ergangen? Hast du treue Träger deiner Lasten gefunden? Hast du dein Karma verteilen können auf deine Familienmitglieder? Nein, sagte Dasharatnaka. Die haben mir glattweg ins Gesicht gesagt, ich kann alleine leiden für das, was ich hier tue. Ja, sagte Narada Muni, warum tust du dann durch deine Tätigkeiten mehr und mehr Leid ansammeln? Ich möchte dir raten, einen Weg zu gehen, wo du befreit wirst von allem Leid. Und er gab ihm dann ein Mantra, um den Geist zu beruhigen. Und dieser Mantra wurde von dem Dasharatnaka sehr lange gechantet. Das geschah in einem vorangegangenen Zeitalter. Und das heißt, dass er so lange chantete und so ruhig und konzentriert dabei war, dass Ameisen einen Haufen über ihn bauten. Und er ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen und konnte also lange, Monate, ja ein halbes Jahr so fasten und meditieren zubringen. Nur eines Tages, so heißt es weiter in dieser Geschichte, kam Narada Muni vorbei und rief, Dasharatnaka, wo bist du? Ich möchte dir weitere Unterweisungen erteilen. So, dann sah er plötzlich, wie aus dem Ameisenhügel der Dasharatnaka vorkam. Und seit dieser Zeit heißt Dasharatnaka Valmiki, derjenige, der aus dem Ameisenhügel kam. Valmiki, für diejenigen, die ein wenig in der Universität vielleicht Indologie belegt haben, oder die sonst sich auskennen mit der mit den Klassikern der indischen Literatur. Er ist der Urheber bzw. der Autor vom Ramayana. Schon mal gehört dieses Werk? Der Deutsche würde vielleicht sagen Ramayana, also Ramayana. So, diese Geschichte wollte ich wählen als einen kleinen Einstieg in die heutige Diskussion, denn sie macht einen interessanten Punkt. Wir machen Bemühungen, jeder Einzelne, genauso wie der Dasharatnaka, um das Leben zu genießen. Und jeder Einzelne von uns versucht, Leid aus dem Wege zu gehen. Diese beiden Momente, der Wunsch zu genießen und das Bedürfnis, Leid zu vermeiden, bilden praktisch die Gesamtsumme unserer Aktivitäten aus. Ein Mensch geht verdient Geld, um glücklich zu werden. Ein Mensch entwickelt eine Position und übt lange um glücklich zu werden. Ein Mensch bemüht sich, einen geeigneten Partner oder eine geeignete Partnerin zu finden, um glücklich zu werden. Menschen fliegen in der Luft, um glücklich zu werden, tauchen unter Wasser, um glücklich zu werden, bilden Königreiche, um glücklich zu werden. Die Dichter schreiben lang ausgestreckte Gedichte, um glücklich zu werden. Und die Asketen geben das Glück auf, um glücklich zu werden. Glück zu erlangen scheint eine Eigenschaft des Menschen zu sein, die ihm so anhaftet wie sein eigener Schatten. Und das Gleiche könnte man durchspielen mit Leid. Keiner außer jemandem, der mental schräg liegt, versucht sich Leid zuzufügen. Nun, während wir in dieser materiellen Welt versuchen, möglichst viel Glück zu erlangen und möglichst viel Leid möglichst das Leid zu vermeiden, sehen wir uns in einer prekären Situation. Es ist nämlich sehr oft so, dass die Mittel, die wir anstreben, um glücklich zu werden, Leid verursachen. Genauso wie Dasharath Nakar, der durch das Ausplündern von unschuldigen Pilgern versuchte, zu einem netten Leben zu kommen. Als Narada Muni sagte ihm, dadurch wirst du nie glücklich, weil du ständig die Reaktion auf dein Tun ertragen musst. So ist es auch in unserem relativen Leben oder unserem Leben mit relativen Werten. Die Dinge, die wir tun, um glücklich zu werden, verursachen uns meistens Leid. Ich könnte euch alle auffordern, in genau einer halben Stunde ein Experiment davon zu machen. Ihr werdet wohlschmeckende Speisen bekommen. Wir haben das so in unserem Sonntagsprogramm aufgenommen. Glücklicherweise finde ich, damit jeder, auch die Kinder, das schätzen können, so ein Sonntagsfest, reichliche Mengen wohlschmeckender Speisen zu verteilen. Und ihr könntet mal den Versuch unternehmen, vielleicht geht es heute auch nicht, aber nur mal theoretisch, eine Süßigkeit, die euch sehr gut mundet, wirklich zu genießen. Das heißt, nachdem ihr die Süßigkeit gegessen habt, Nachschlag zu verlangen. Nachdem ihr den Nachschlag zu euch genommen habt, zwei Nachschläge zu verlangen. Und nachdem ihr diese beiden Nachschläge verlangt habt, dann vier Nachschläge zu verlangen. Und so könntet ihr euch ständig steigern. Ihr werdet sehen, dass irgendwann die Süßigkeit, die Ursache von einer Sinfonie, einer geschmacklichen Sinfonie auf der Zunge bildet, diese gleiche Süßigkeit die Ursache von Leid wird. Zumindest morgens, wenn man aufwacht und lauter schwarze Kringel unter den Augen hat, die sogar über die Augenbrauen noch hingehen, als hätte man seinen übelsten Widersacher getroffen. In dieser relativen Welt, das ist der Punkt, tun die Dinge, die uns Glück bereiten normalerweise, uns manchmal auch Leid verursachen. Ich möchte jetzt die Diskussion nicht ausdehnen, aber ihr habt genug Fantasie und seid sicherlich Menschen mit philosophischen Neigungen. Bitte füllt da eure Lieblingsaktivitäten rein. Wie sehr sind zum Beispiel gute Musiker frustriert durch ihre Musik? Es kommt vor, dass Segovio, oder wie der hieß, dieser spanische Gitarrenspieler, hat sich gewünscht, wann hört das endlich mal auf, dieser entsetzliche Stress? Auch wäre ich froh, wenn ich mir die Hand brechen würde, sodass ich keine Musik mehr machen kann. Viele Leute, die sehr intensiv einem Pfad, um Glück zu erlangen, nachgehen, wollen das manchmal ganz aufgeben. Oder die sexhungrigen, Genussstürmer der modernen Zeit, die mit großer Intensität sich in diese Freuden hineinwerfen, werden sehr oft sehr frustriert damit und sagen, ach, ich will damit gar nichts zu tun haben. Die Männerwelt, die taucht nichts. Oder die Frauenwelt ist verludert und verrucht. Man hört es oft. Es ist nicht so, dass man es selten hört. So, deswegen raten uns natürlich die vedischen Schriften und alle Schriften, die sich mit menschlichem Verhalten auseinandersetzen, nicht im Exzess zu genießen. Materielle Freuden sind so ähnlich wie Salz. Man kann sie haben und man muss sie haben. Man hat ja einen materiellen Körper, man muss essen, mit anderen Worten, man muss schlafen, man muss sich fortbewegen, aber nicht im Exzess. In dem Augenblick, wo wir Dinge im Übermaß treiben, nehmen wir sofort Kontakt mit Leid auf. Ich möchte euch hier etwas vorlesen aus der Bhagavad Gita O Arjuna, es ist nicht möglich, ein Yogi zu werden, wenn man zu viel isst. Das kann man sich besonders festmerken. Es ist nicht möglich, ein Yogi zu werden, wenn man zu viel isst oder zu wenig isst. Wenn man zu viel schläft oder nicht genug schläft. Also genau wie Salz, gezielt einsetzen, nicht zu viel und nicht zu wenig. Dann der 17. Schlucker. Yukta hara viharasya yukta cetasya karmasu yukta svapnava buddhasya yoga bhavati dukkha. Dukkha heißt so viel wie Leid. Wer in seinen Gewohnheiten des Essens, Schlafens, Entspannens und Arbeitens maßvoll ist, kann alle materiellen Leiden lindern, indem er das Yoga-System praktiziert. Nun, es ist also die Kunst im Leben, die wirkliche Kunst des Lebens, ein Ausgleich, ein ausgewogenes Leben zwischen Anspannung und Entspannung und Schlafen und Wachsein zu erreichen. Wenn man das schafft, wenn man seine Lebensgewohnheiten einigermaßen regulieren kann, wird man sehr ausgeglichen und ruhig werden und nicht so leicht anfallbar sein durch verschiedene Störungen. Doch dieser Weg, den Weg der goldenen Mitte, das ist, glaube ich, ein Wort, was sich auch im Westen durchgesetzt hat, weil es einfach so schön ist. Der Weg der goldenen Mitte hat auch seine Probleme. Es ist nicht so, dass man nur glücklich werden kann, indem man den Weg der goldenen Mitte findet. Es ist nämlich so, dass unsere materielle Welt uns immer wieder vor sehr drastische Angelegenheiten stellt. Die Bhagavad Gita sagt, Janma Mrityu Jara Vyadi Dukkha Doshanu Dharshanam. Dosha heißt so viel wie Fehler. Dosha ist ein Reiskuchen, aber Dosha mit dem kurzen A heißt Fehler. Manchmal sind Reiskuchen auch Fehler und wir scherzen sehr oft darüber, wenn wir Reiskuchen essen, die nicht gelungen sind. Das ist kein Dosha, das ist ein Dosha, sagen wir dann. So, das sind die Fehler des materiellen Daseins. Janma, Ja heißt so viel wie Geburt. Jo heißt so viel wie Mutterleib oder der Mutterschoß. Und Janma, das was im Jo geschieht, ist Geburt. Janma, Mrityu. Mrityu heißt jetzt schon gleich das Gegenteil, Tod. Und gestern hatten wir einen Schlucker, ein Sanskrit-Vers, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, über das Entstehen und oder das Erscheinen und über das Fortgehen. Zwei Dinge, die miteinander verbunden sind. So, Janma, Mrityu, Jara heißt Alter und Vyadi heißt Krankheit. Geburt, Tod, Alter und Krankheit, das sind die Doshas oder die Fehler des materiellen Daseins. Und das heißt, ein intelligenter Mensch sollte Doshanu Darshanam sein. Darshanam heißt so viel wie sehen. Er sollte diese Fehler sehen. Er sollte nicht blind an ihnen vorbeigehen. Alles, was wir hier in dieser materiellen Welt entwickeln können, alles, was wir hier erleben können, ist durch diese Fehler versäuert. Ja, alles ist vorübergehend. Was, zum Beispiel, was nützt es euch, wenn wir heute sagen, also letzten Sonntag gab es ein großartiges Festmahl. Angenommen, wir würden sagen, jetzt teilen wir das, jetzt wollen wir euch mit dem Sonntagsfestmahl bekannt machen. Letzten Sonntag gab es ein großartiges Festmahl. Fertig. Werde glücklich damit. Es ist nicht möglich, auf diese Weise glücklich zu sein. So, alles, was wir jetzt haben, stellt euch das bitte mal vor und lenkt euren Geist darauf. Alles, was wir jetzt haben, werden wir mal verlieren. Es wird gestern werden und uns nichts mehr nützen. Will ich sagen, vor 10 Jahren hatte ich ein warmes Haus. Jetzt ist es kühl im Winter. Ich stehe auf der Straße. Es nützt nichts. Die materielle Welt ist vorübergehend. Sie passiert bei. Nun, die Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod zu sehen, ist für diejenigen nicht möglich, die völlig verhaftet sind mit ihrem materiellen Leben. Hier kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt. Es heißt, dass das ewige Lebewesen, was weder Geburt noch Tod kennt, sich fälschlich mit diesem materiellen Körper identifiziert und aufgrund seiner falschen Identifizierung oder besser aufgrund des falschen Egos, einer Missvorstellung gewissermaßen, die Leiden des materiellen Daseins erleidet. Durch was identifizieren wir uns? Wir identifizieren uns durch unser Bewusstsein. Das, worauf wir dieses Bewusstsein nämlich gerichtet haben, bildet unser Kerninteresse. Wenn ich beispielsweise mein Bewusstsein gerichtet habe auf Musik, ich möchte ein guter Musiker werden, so werde ich Musik essen, schlafen und hören. So, wenn ich mein Bewusstsein gerichtet habe auf das Entwickeln einer bestimmten Karriere, wie ist das Wort Karriere, dann werde ich durch das Bewusstsein mich damit beschäftigen. Mit anderen Worten, worauf ich mein Bewusstsein fixiere, das werde ich tun. Bitte seht die ehrfurchterregende Kraft des Bewusstseins. Wenn sich einer zum Beispiel verliebt, vergisst er alles andere. Er vergisst, dass er kein Geld hat und in Schulden ist und kommt mit einem riesen Rosenstrauß zu 40,50 Mark an bei seiner Geliebten. Man ist bereit, wenn sich das Bewusstsein einmal intensiv auf etwas fixiert hat, was man haben will, alles zu vergessen und hinter sich eine Spur des Chaos zu hinterlassen. Leute zum Beispiel, ich habe da ein Beispiel von einem guten Freund, der wollte unbedingt Schauspieler werden. Und um Schauspieler zu werden, sein Vater wollte, dass er eine anständige Metzgerlehre anfängt. Und um jetzt Schauspieler zu werden, tat er Folgendes. Er hat sich beim Abbrühen der Schweinepfoten heiße Wasser über die Finger laufen lassen, damit er nicht arbeiten könnte. Und dann ist er rausgegangen. Dann hat er gesagt, ich kann jetzt leider nicht arbeiten, und hat dann auf der Stadtbühne herumgelungert und versucht, manchmal kleine Rollen sich interessant zu tun, wichtig zu tun, sodass er kleine Rollen bekam. Und dann eines Tages hatte er eine Blinddarmoperation. Ja, das war jetzt, und als sie das denn vernähten, da tat er bewusst Streichhölzer in die Wunde hinein, sodass das nicht zuwuchs, sodass er nicht wieder seine Metzgerlehre anfangen musste, und ging dann also mit zugehaltenem Bauch auf die Bühne, um da zu üben. Inzwischen ist er als Georg Thomala bekannt, ein lustiger Komiker der deutschen Unterhaltungsbranche. Der hat sein Bewusstsein auf was fixiert, und seht, er ist selbst mit seinen 75 Jahren noch voll im Laufe. Er kann es auch nicht, das sollte ich nicht sagen über einen Freund, das ist ein bisschen privat. Es gibt, jetzt ohne auf das Detail reinzugehen, die Leute, die ihr Bewusstsein auf etwas fixiert haben, können es auch nicht aufgeben, selbst wenn es an der Zeit ist, es aufzugeben. Das Fixieren des Bewusstseins wird unseren Lebensweg ausschlaggebend beeinflussen. Wenn wir es nur schaffen, unser Bewusstsein auf etwas zu richten, werden wir es mit Sicherheit erlangen. Die meisten Leute haben aber Schwierigkeiten, ihr Bewusstsein auf etwas zu richten, weil sie wankelmütig sind und weder hier ja sagen können, noch da nein, sondern immer so in einer Grauzone der Unentschlossenheit ihr Dasein fristen. So, dieses Bewusstsein ist etwas sehr Machtvolles, aber zur gleichen Zeit sehr Subtiles. In den vedischen Schriften wird das Bewusstsein mit der Luft verglichen. Luft nehmen wir normalerweise nicht wahr, nur wenn sie schlecht ist. Schlechte Luft, sagen wir. Oder wenn zur Herbstzeit, oder jetzt kommt bald der Frühling hoffentlich, die Frühlingsstürme oder Herbststürme einsetzen und unser Auto umgekippt wird, dann sagen wir, oh, die Luft hat sein Unheil getragen. Dann nehmen wir es wahr. Normalerweise macht sich keiner Gedanken über die Luft. Wir atmen sie täglich ein und geben sie täglich wieder von uns in jeder Minisekunde. So, obwohl es so etwas Essentielles ist, sind wir uns nicht bewusst darüber. Dieses Bewusstsein nun, wie ich schon sagte, bildet trotzdem, weil es so ein essentieller Faktor in unserem Leben ist, das entscheidende Merkmal. Man kann einen Menschen sofort studieren, wenn man versteht, was ist sein Bewusstsein, worauf hat er sich konzentriert, worauf hat er sich gerichtet. Für einen Menschen, der ein wenig Menschenerfahrung hat, braucht es nur ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten, um herauszufinden, wie ist dieser Mensch ausgerichtet, was ist sein Hauptinteresse. So, Um ein kleines Beispiel noch zu geben, wie subtil das Bewusstsein ist, möchte ich euch von den Lemmingen aus Norwegen erzählen. In Norwegen hat man diese Lemmingen, es sind eine Art Ratten, die irgendwann, wenn ihre Art zu groß geworden ist, wenn sie zu viele Lemminge geworden sind, anfangen in Richtung Fjord, Fjord heißt dort, wo der Ozean anfängt, zu rennen und dann sich in das Verderben stürzen, das heißt ins Wasser und dort jämmerlich ertrinken. So, bei einer ganz bestimmten Anzahl von Lemmingen, wenn es nämlich genug ist, hören die auf zu laufen und bremsen. Nicht mit mir. Und kehren wieder um und gründen eine neue Familie. So, Wissenschaftler, besonders Albert Einstein, hat sich gefragt, wie ist es möglich? Da ist kein wissenschaftlich eingekleideter Lemming mit weißem Anzug und zählt Computer, büb, 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 der so wie beim Grenzübergang in Marienborn bei der DDR einfach zählt, wer alles durchkommt und dann sagt, halt, es reicht aus. Wir sind jetzt nicht mehr zu viele. Wir können wieder von vorne anfangen mit unserer Lemming-Zivilisation. Nein, ist nicht da. Woher wissen die, dass sie zu viele sind? Weil sie mit dem Bewusstsein miteinander verbunden sind. Man könnte da viele andere Beispiele geben. Zum Beispiel, wenn sich gute Freunde anrufen. Es geht mir sehr, sehr oft so, wenn mich jemand anruft, dann spreche ich direkt ins Telefon herein. Ach ja, schön, Karl, wie geht's? Und er sagte, woher wusstest du, dass ich dich anrufe? Ach, das ist doch klar, wir sind doch Freunde. Sowas weiß man doch. Habt ihr diese Erfahrung schon mal gemacht? Nein? Doch. Gut. Gut, weil ihr dann richtig befreundet seid mit jemandem. Durch das Bewusstsein, dass man fixiert aufeinander, ist man auf diese Art und Weise miteinander verbunden. Es gibt Leute, die arbeiten richtig damit, die haben ihr Bewusstsein ein bisschen geschärft für diese Wahrnehmungen und haben sogar Zwiegespräche miteinander, wo sich der andere auch daran erinnern kann. Das ist Leute natürlich, die nicht so sehr im materialistischen Leben verfangen sind, wie der normale Mensch. So, das heißt, dass dieses Bewusstsein, dieser wichtigste Faktor in unserem Dasein, ein Symptom der spirituellen Seele ist. Die spirituelle Seele ist in diesem Körper und von ihr geht dieses Bewusstsein aus. Sie verbreitet praktisch ihr Bewusstsein, ähnlich so wie eine Lichtbirne ihr Licht in einem Raum verbreitet. Wenn die spirituelle Seele den Körper verlässt, zur Zeit des Todes, ist dieses Bewusstsein nicht mehr da. Und der ehemals liebe Freund wird nicht antworten auf unsere Fragen, die wir ihm stellen. Wir können ihn sogar wachrütteln oder versuchen wachzurütteln. Er wird nicht darauf reagieren, weil er von uns gegangen ist. Das heißt, die Seele, die mit ihrem Bewusstsein diesen Körper einst zum Leben gebracht hat oder getragen hat, wie ich zum Beispiel dieses Hemd jetzt trage und zum Bewegen bringe, diese Person ist von uns gegangen. Und man kann das wahrnehmen, indem man das Bewusstsein, indem das Bewusstsein nicht mehr da ist. Vielleicht kennt ihr das. Eine kleine Erfahrung davon haben wir vielleicht in unserem weltlichen Leben, wenn jemand plötzlich ganz woanders ist. Das ging mir also immer so in der Schule. Dann bin ich so sinnierend, habe ich in die Frühlingsluft geschaut. Und dann haben sie immer gesagt, wo bist du denn wieder? Ach, sag die auf dem Popfestival, wo ich jetzt nicht hin darf, weil ich in dieser blöden Schule bin. So, wir sehen dann, der ist nicht mehr da. Das Bewusstsein beschäftigt sich mit anderen Dingen. So, zur Zeit des Todes geht es ganz weg. Ganz weg. Verlässt es. Kommt nie wieder zurück. Ist einfach, hat keine Verbindung mehr zu dem früheren Dasein. So, dieses Bewusstsein nun wird natürlich durch unseren Körper und durch unseren physischen oder mentalen Zustand, unseren physischen und auch psychischen Zustand beeinflusst. Ich habe mal eine Vorlesung gehört von einem Psychologen und der sagte etwas, was ich euch auch hier wiedergeben möchte. Stellt euch bitte mal vor, jemand geht in einen Film, einen ausgesprochenen Horrorfilm und kommt danach dann aus dem Horrorfilm heraus und geht in der Dunkelheit nach Hause. So, auf der Er kommt also an einen Häuserblock heran und von der anderen Seite kommt eine alte, bucklige Frau. Nun, er kommt so, hier ist der Häuserblock. Er kommt so, die bucklige Frau kommt da links und geht dann über einen Straßen, durch eine Straßenlaterne und plötzlich tut der Schatten der buckligen Frau, der vorher nicht sichtbar war, langsam vor diesem Mann erscheinen. Er wird größer und größer und größer, weil sie näher kommt oder weil das Licht so scheint, nicht? Dass es der Schatten anwächst. Es wird größer, größer werden. Er sieht plötzlich, wie das Monster aus dem Horrorfilm von der anderen Seite kommt. Und er ist sich total sicher. Ich habe mir doch gedacht, als ich so einen Horrorfilm sehe, man soll nicht bei Nacht herauslaufen. Warum sind die so doof, wo es Werwölfe in der Gegend gibt? Nicht? Und er sieht plötzlich, wie sich so ein Schatten da heranbildet und denkt, das ist ein Werwolf und schlottert und versteckt sich im Hauseingang. Und dann biegt die Frau so langsam rum um die Ecke und kommt. Und geht an ihm vorbei und sagt, so, und während er macht, tut die arme alte Frau einen fürchterlichen Herzanfall kriegen. Sie erschrickt sich total und stirbt auf der Stelle. Stellt euch bitte diese Situation vor. Ihr könnt sehen, wie das Bewusstsein durch verschiedene Wahrnehmungen, die man macht, tatsächlich gefärbt wird und sich bestimmte Eindrücke in diesem Bewusstsein bilden. So, nicht nur ist das Bewusstsein ein Symptom der spirituellen Seele, nicht nur tut unser Bewusstsein entscheiden, womit wir uns beschäftigen, je nachdem, worauf wir es richten. Ja, unser Bewusstsein ist die Ursache für angenehme und unangenehme Wahrnehmungen. Ein Weiser sagte einmal, wenn man sagt, andere Personen sind die Ursachen von meinem Leid, so ist es falsch. Wenn man sagt, dass die Planeten und ihre Konstellation sind die Ursache von Leid, so ist das auch falsch. Wenn man denkt, der Staat ist die Ursache für Leid oder selbst ein Körper und mein Körper ist die Ursache von Leid, ist es falsch. Richtig ist, worauf ich mein Bewusstsein richte, dort oder entsprechend meines Bewusstseins erfahre ich Glück und erfahre ich Leid. Deswegen sieht man Leute in sehr armen Umständen, ihr könnt es in Indien sehen, die ihr Leben mit Gottesbewusstsein beschäftigen, sehr glücklich sind. Einer unserer vielen Freunde hat einmal gesagt, als nach einem Indienreise, du Satchinandan, diese Leute können verzichten, weil sie große Schätze im Bewusstsein haben, sind sie so glücklich. Auch in Abwesenheit von materiellen Dingen. So, es heißt, dass das Bewusstsein des Lebewesens jeweils entsprechend seines psychophysischen Zustandes gefärbt wird. Mit psychophysischem Zustand versteht man natürlich unseren Körper, besser unsere Mentalität, unsere Gedanken und dann den Körper. Auch ein Hund hat ein Bewusstsein, was in bestimmter Art und Weise beeinflusst ist. Auch eine Kakerlake hat ein Bewusstsein, denn sie geht ganz gezielt dem ausgespuckten Wurstkrümel nach, um ihn zu vertilgen. Sie findet diesen Wurstkrümel auch. So, Bewusstsein ist in allen Lebensformen vorhanden, wo eine spirituelle Seele oder das Lebewesen gegenwärtig ist. Und entsprechend dieser Lebensform wird nun das Bewusstsein getrübt. Ich möchte jetzt eine kleine Tour de France machen durch die Philosophie, ganz schnell. Es gibt im Grunde genommen drei Einflüsse der materiellen Welt, die unser Bewusstsein beeinflussen. Zunächst einmal die Sattva-Gun, das ist die Erscheinungsweise, in der wir Zufriedenheit und Glück erfahren. Dann gibt es die Raja-Gun. Oder Träume. Ach, wenn ich nur noch mal 10.000 Mark kriegen kann, dann könnte ich mir doch tatsächlich ein neues Kleid leisten und dann könnte ich zu einer Diskothek gehen und dort könnte ich wild tanzen und meine erfolgsversprechende Partnerschaft eingehen. Und yes, viele Leute in diese Resignation, Hoffnung und Träume, dieser mentale Zustand ist in der Erscheinungsweise der Tamagun oder Unwissenheit. Die Aktion oder die Aktivität ist bestimmt durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft und die Zufriedenheit. Ach, ich bin einfach da, wie schön. Wir sind hier in einem Raum, zum Beispiel mit vielen interessanten Menschen. Viele davon teilen sicherlich nicht meine Auffassung vom Leben, aber ach, ist ja schön, dass wir in einer großen Familie der Menschheit residieren. Und gleich gibt es vielleicht ein bisschen Prasadam zu essen. Man ist einfach zufrieden. Yes, man ist. Das wird durch Reinheit im Geiste bestimmt. Ich möchte meine Zuhörerschaft an dieser Stelle um Vergebung bitten. Ich weiß, meine Beispiele sind manchmal sehr, sehr krass und extrem und treffen sicherlich nicht die feinen Schattierungen menschlichen Empfindens. Weswegen ich es vermeide, auf diese feineren Reaktionen einzugehen, ist, weil man am ehesten sich verständlich macht, indem man Extreme andeutet, sodass der Gedankenfluss angeregt wird. Und ich möchte es Ihnen, meine Zuhörerschaft, eigentlich selber überlassen, das für sich selber auszuführen, füllen mit ihrer eigenen kreativen Intelligenz. Ich weiß schon und ich möchte dafür um Verständnis bitten, dass manche meiner Beispiele durch diese fast banale Einfachheit eher abschreckend wirken, aber ich möchte bewusst dieses Mittel wählen. Es ist ein Mittel, um eine philosophische Vorlesung zu geben. Es gibt auch andere, wo man sehr strikt und philosophisch und systematisch vorangeht, um Gedanken in Gang zu setzen. So, es heißt, dass der spezifische Einfluss dieser materiellen Erscheinungsweisen, oder wir könnten es einfacher ausdrücken, der Prakriti, oder noch einfacher, der Prapancha. Prapancha heißt fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Und Prapancha heißt das, was durch fünf Elemente erweitert ist, also dieses materielle Dasein, was aus einer Kombination aus fünf Elementen besteht. So der Einfluss, den diese materielle Welt auf unser Bewusstsein ausübt, ist, dass wir uns identifizieren, dass wir uns fälschlich identifizieren. Ich möchte Ihnen einen Vers lesen, der dieses Thema unterstreicht. Ja, Sammohito, Moha heißt Illusion. Also, Jaya Sammohito Jiva, Jiva kennt jeder, ist das Lebewesen. Atmanam heißt das Selbst und Tri heißt drei. Gunatmakam, Paropi Manuti Natam Tatkritham, Chavipatyate. Oh, dies ist ein sehr entscheidender Vers. Das heißt, durch den Einfluss dieser äußeren Energie, dieser materiellen Energie oder dieser drei Erscheinungsweisen, diese drei Zustände des Seins, denkt das Lebewesen, obwohl es transzendental zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ist, es sei ein Produkt der Materie und erleidet daher die Reaktion materieller Leiden. Durch diese Identifizierung praktisch leiden wir. Hier wird ein klassisches Beispiel von Shankara, aber auch von Brahma gegeben, das Beispiel für Vivata. Vivata heißt Täuschung. Viele von Ihnen kennen dieses Beispiel schon. Stellen Sie sich bitte vor, man geht abends in Indien spazieren und sieht plötzlich auf der Straße etwas Gekrümmtes liegen. Ja, mein Gott, eine Kobra, sagt man. Und man erstarrt völlig in seiner Bewegung. Man schwitzt, der Angstschweiß läuft einem aus den Achselhöhlen hervor und benetzt die Schuhe und Socken, bis man unter Wasser steht. Man denkt sich, ach nein, warum habe ich mein Testament nicht abgeschlossen und kriegt alles meine blöde Frau. Oder mein blöder Mann. Mit anderen Worten, es gehen eine Reihe von Wahrnehmungen durch den Kopf. Leiden, jetzt muss ich sterben. Am nächsten Morgen dann, wenn die Sonne den Horizont küsst, sieht man, dass das, was gekrümmt da lag, nicht etwa eine Schlange war, sondern einfach nur ein Seil. Und mit dieser Erkenntnis ist die Angst auch weg. So durch die falsche Identifizierung, dass man tatsächlich glaubt, das Seil sei eine Schlange, leidet man. Genauso leidet man im Materiendasein aufgrund des Vivartas, der Täuschung. Durch die äußere Energie getäuscht, denken wir tatsächlich, ja, ich bin dieser materielle Körper. Ich bin der Chemokalle. Das ist jetzt ein anderes Thema, der Chemokalle. Einige von Ihnen können sich schon vorstellen, die dieses interessante Lyrik mal gelesen haben, was das ungefähr bedeutet. So, die Identifizierung mit dem materiellen Körper und mit Rollen, die wir in dieser Gesellschaft entsprechend unseres Körpers spielen, das ist die Grundursache davon, dass sich unser Bewusstsein mit diesem materiellen Leben identifiziert und mit den verschiedenen Leiden, die daraus resultieren. Nun, spirituelles Leben bedeutet deswegen, ein anderes Bewusstsein zu entwickeln. Ein neues Bewusstsein, ein spirituell erleuchtetes Bewusstsein, könnte man sagen, oder ein reines Bewusstsein. Mit anderen Worten, im spirituellen Leben versucht man, den Einfluss, der durch die materiellen Erscheinungsweisen auf uns zukommt, zu beseitigen. Es ist eigentlich ganz klar, wenn wir klar verstehen wollen, wie schmeckt reines Wasser, dann müssen wir es zunächst einmal sauber machen und filtern und von Algen freimachen zum Beispiel. So ist es auch mit unserem Consciousness, unserem Bewusstsein. Wenn wir tatsächlich erfahren möchten, was ist mein reines, ungestörtes Bewusstsein, müssen wir frei werden von materiellen Einflüssen. Das heißt wiederum, dass wir uns lernen müssen, nach Zielen zu streben, die nicht unmittelbar auf Langzeit unser Leben fristen, also führen müssen. Wir nehmen also ein spirituelles Leben an, mit dem wir Ziele erreichen, die auf lange Zeit gesehen gut sind. Was damit gemeint ist, ist, dass manchmal Leute immer sofort glücklich werden wollen. Alles muss sofort da sein und aus diesem Grunde nicht Verzicht üben, wenn es nötig wäre. Sie wollen immer alles sofort haben und sich dafür einsetzen, dass sie sofort glücklich werden. Shreyam Uttamam ist das Sanskrit-Wort. Tama heißt Unwissenheit und Ut heißt heraus. Und Shreya heißt ein Ziel, was aus der Unwissenheit herausführt. Dieses muss man annehmen, um im spirituellen Leben Fortschritte zu machen. Man kann nicht immer nur das tun, was seinen Launen, was dem getrübten Bewusstsein entspringt, sondern muss auf der Grundlage von spirituellem Wissen handeln. So, ich möchte hier ganz kurz, um diesen Punkt zu illustrieren, ihn aus dem Bhagavatam vorlesen. Ihr habt alle vom Bhagavatam gehört, dieser Enzyklopädie des spirituellen Wissens. Es heißt, ich lese nochmal den Vers, durch den Einfluss dieser äußeren Energie denkt das Lebewesen, obwohl es transzendental zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ist. Es sei ein Produkt der Materie und erleidet daher die Reaktion materieller Leiden. In diesem Vers werden die Wurzeln, des Leidens des materialistischen Lebewesens zusammen mit Hilfsmaßnahmen, die zu treffen sind, und auch die endgültige Vollkommenheit, die zu erlangen ist, aufgezeigt. Das Lebewesen steht seinem Wesen nach in transzendentaler Stellung zum materiellen Käfig. Doch es ist zurzeit durch die äußere Energie gefangen und hält sich daher für eines der materiellen Produkte. Aufgrund dieses unheiligen Kontaktes mit der Materie erleidet das reine spirituelle Wesen materielle Leiden unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Das Lebewesen hält sich irrtümlicherweise für ein materielles Produkt. Dies bedeutet, dass die gegenwärtige verzerrte Art und Weise zu denken, zu fühlen und zu wollen, nämlich unter materiellen Bedingungen, für das Lebewesen nicht natürlich ist. Das Lebewesen kann jedoch durchaus auf natürliche Weise denken, fühlen und wollen. In seinem ursprünglichen Zustand fehlt dem Lebewesen nicht die Kraft zu denken, zu wünschen und zu fühlen. So, frei zu werden von dem materiellen Käfig, das ist das Ziel des spirituellen Lebens. Dazu muss man frei werden vom materiellen Bewusstsein. Frei werden von dieser unheiligen Allianz mit den materiellen Wünschen, die aus dem Geist geboren werden und niemals ihr Ende finden, sondern uns mehr und mehr verstricken. So ein Mensch tut deswegen sein Leben auf eine spirituelle Ebene stellen, das heißt auf die Ebene von spirituellem Wissen. Es heißt, man lernt auf zweierlei Art und Weise Loslösung von der materialistischen Lebensweise zu pflegen. Erstmal, indem man so gemaßregelt wird durch die materielle Natur, wie der wir hatten neulich in Wiesbaden ein Treffen und sprachen von dem Avanti-Brahmana. Das war ein Brahmana, der war so geizig, dass er seine Familie nicht mal unterhielt und sich nicht mal das leistete, was man zum Leben brauchte. Seine Söhne und seine Frau wurden Hasser, sie hassten ihn zu Tode. Und so wurde ihm dann irgendwann durch die Vorsehung und die Verwandten und Diebe und die Regierung sein ganzes Hab und Gut gestohlen. So, er war so enttäuscht dadurch, dass er beschloss, den Lebensstand der Entsagung anzunehmen und ging dann bettelnd von Tür zu Tür. So, es wird beschrieben, dass die Leute, die ihn ja kannten als ein Geizhals, nicht gerade gut mit ihm umgingen. Einmal zum Beispiel hatte er einen Teller mit Nahrungsmittel vor sich und wollte gerade essen, da stellte sich ein Mann über den Teller und urinierte auf den Teller. Stellt euch das mal vor, ihr seid hungrig, ich habe 3 Tage gefastet und dann macht das jemand mit euch. Und dann spuckte ihn ein anderer auf den frisch geschorenen Haupt eines Mönches. So, der Avanti-Brahmana wurde also dermaßen gemaßregelt. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Viele von uns müssten sofort zum Psychiater, wenn das mit ihm geschehen würde. So, er beschloss daraufhin, einfach diesem materiellen Leben zu entsagen. Das ist die eine Art, wie sich Menschen zum spirituellen Leben begeben. Und ich muss sagen, mit einem mir angeborenen Maß an Kritik, Zeitkritik, ist eigentlich nur zeitgenössische Kritik, nichts Schlimmes, dass manchmal kommt es vor, dass Leute zum Tempel gehen wollen auf diese Weise. Zum Beispiel im Winter ist es immer so, wenn es kalt wird, dass diese Lebenskünstler, die ihren ganzen Besitz in 2 Plastiktüten unterbringen können und tingeln von Stadt zu Stadt ziehen, dass sie zu uns kommen und sagen, ich will so werden, wie ihr seid. Der Winter naht. Wir hatten auf unserer Insel, wo wir groß wurden, einen solchen, wir nannten ihn Fritz Monarch, Fritz der Monarch. Was der tat, ist, wenn immer der Winter kam, dann hat er ein kleines Delikt verübt, ein Fahrrad gestohlen und ist nackt über die Einkaufszone gefahren damit, nicht? Und jeder wusste, Fritz Monarch will in das warm beheizte Gefängnis hinein, um den Winter da zu verbringen, nicht? Man hat gesagt, Fritz, du brauchst es gar nicht erst zu machen für dieses Jahr, du kommst ins Gefängnis, kein Problem, du brauchst gar nichts erst zu unternehmen. So viele Leute, aufgrund zum Beispiel dieser einer angespannten Situation, wie der Winter zum Beispiel für manche Zeitgenossen, eine angespannte Situation bedeutet, wollen diesen materiellen Leben, dem Leben entsagen und sich zurückziehen und kommen deswegen zum spirituellen Leben. Das ist natürlich sehr von materiellen Motiven durchsetzt und sehr oft sieht man, dass Leute, die praktisch solche Notlandungen machen im Tempel, nicht, dass die sehr oft wieder weggehen, weil gleich nachdem ihr materielles Ziel erfüllt ist, dann springen sie wieder ins materielle Leben zurück. Ein anderer Grund, sich zum spirituellen Leben zu begeben, und ich glaube, das ist der Grund, der uns alle interessieren sollte, ist Wissen. Wenn man sehr begierig ist, Wissen aufzunehmen, wenn man sehr begierig ist, sein Leben zu führen, richtig zu führen, so kommt es vor, dass man gewisse Inspiration kriegt, von innen heraus. Es heißt Shrushugya, wer sehr begierig ist, zu wissen. Er ist qualifiziert für spirituelles Leben. Nicht so, wenn jemand mit dem Bedürfnis kommt, sein Wissen zu erweitern und sein Leben zu erweitern, dann kommt er und in Kontakt kommt mit echtem spirituellen Wissen. Es gibt da 2 Faktoren, nämlich das Wissen, das Buch Wissen und die Person, die in diesem Wissen verankert ist. Das heißt, den spirituellen Meister. Ein spirituellen Meister, wenn man ihn trifft und die Schrift trifft, dann kann dadurch eine gute neue Lebensgrundlage geschaffen werden, wo man in einem auf einem Fundament des Wissens handelt und nicht mehr beeinflusst wird von, bitte erinnert euch zurück an das Gesagte, von dem, was unser Bewusstsein beeinflusst, nämlich den materiellen Einflüssen. So, hier nehme ich bewusst ein kontroverses Thema auf, nämlich das Thema des spirituellen Meisters und seine Rolle im spirituellen Wissen, im spirituellen Leben. Heute Morgen dachte ich mir, wo spreche ich drüber und kann ich vielleicht irgendein kontroverses Thema aufnehmen, was die Faszination oder das lebhafteste Interesse der Zuhörer erweckt, und dachte, dass ich über diesen sehr oft missverstandenen Punkt kurz 3 oder 4 Sätze verwende. In alten Kulturen ist es so, dass man Feuer gewinnt mit einem bestimmten Mechanismus, einer bestimmten Arrangierung. Und zwar tut man hier ein Oberholz tun und ein Unterholz, also nicht direkt Unterholz, ein unteres Holz, und dazwischen ein Stab. Dieser Stab ist in einer kleinen Wölbung, gut in einer kleinen Wölbung, oben und auch unten, einer kleinen Kuhle könnte man sagen, und wird dann mit einem Seil hin und her gemacht. Und dann macht man es so schnell, dass er die dünne Späne, oder nicht direkt Späne, so Holz, wie sagt man, Fusseln, Fuseln oder so, Staub, Holzstaub, durch die Reibung Feuer fängt, und dann kann man daran Zinder rantun und dann brennt es. Einer meiner Freunde, der sehr naturverbunden lebt, macht nur so sein Feuer, was er für seinen Herd braucht, nicht? So. Was wichtig ist in diesem Beispiel ist, dass durch einen bestimmten Vorgang etwas, was nicht vorher sichtbar ist oder was nicht manifestiert ist, nämlich Feuer, sich manifestiert. Und analogerweise wird der spirituelle Meister mit dem Oberholz verbunden oder dem unteren Holz und der Schüler mit dem zweiten Holz. Jetzt die spirituelle Unterweisung, die der spirituelle Meister gibt auf der Grundlage der Shastra, der transzendentalen Schrift, werden verglichen mit dem Stab, der zwischen Ober- und Unterholz ruht. Und die intensive Bemühung, Shushrusha heißt es, Shushrusha Shradadhanasya, diese intensive Bemühung des Schülers, diese spirituellen Unterweisungen auszuführen und ein spirituelles Wissen zu erfahren, das führt dazu, dass sich eine transzendentale Verwirklichung bildet. Ich möchte hier euch verweisen auf das Sanskrit, damit ihr mir auch glaubt. Ishvara Satyo Hridya Varudyate Prakritibi Shushrubhis. Oh. Takshanat. Takshanat heißt so viel wie ohne Verzögerung, ohne eine Sekunde zu warten. Ishvara ist Gott. So, jemand, der spirituelles Wissen aufnimmt, indem er es von der richtigen Quelle hört, er wird mit Sicherheit dazu kommen, dass er eine direkte Verwirklichung von Krishna hat. Hier heißt es, wenn man die Botschaft des Bhagavatam, das ist das Bhagavatam hier, dieser spirituelle Klassiker, aufmerksam und ergeben hört, wird durch diese Entwicklung von Wissen der höchste Herr im Herzen offenbar. Das, was vorher nicht sichtbar ist, wird sichtbar. Einmal kam ein Reporter zu Srila Prabhupada, meinem spirituellen Meister, und fragte ihn, können Sie mir Gott zeigen? Ja, sagte Srila Prabhupada, sind Sie bereit? Ja, sagte der Reporter und setzte sich mal so ein bisschen so erwartungsvoll hin. Ja, nun mal los. Ja, sagte Srila Prabhupada. Zunächst einmal müssen Sie werden wie die hier. Und zeigte auf die Devotees. Auf die Devotees heißt ja diejenigen, die sich im spirituellen Leben befassen. Die, wie es hier ausgedrückt wird, Shushrubhi, die sehr begierig sind, aufmerksam Wissen aufzunehmen, richtiges Wissen. Yes, man muss interessiert sein an diesen spirituellen Themen. Und man muss bereit sein, nicht nur ein schizophrenes Interesse aufzubringen. Schizophren heißt, ein Mensch handelt zwiegespalten. Mit anderen Worten, man denkt sich eine Sache und handelt auf andere Weise. Nein, wenn man spirituelles Wissen aufnimmt, muss man schon danach handeln. Es ist nicht etwas, wo man einfach nur im Armsessel spekuliert und sagt, oh, mein Gu sah das so. Und das andere sagt, mein Gu sah das so. Das ist heute in Amerika auf Cocktailpartys so. Da hat jede reiche Person seinen eigenen Schoßhündchen, sein Guru, der ihm also alles sagt, was er hören will. Und auf diese Weise wird das... Nein! Man muss schon ernsthaft sein, sich da, nach dem Wissen ein lebhaftes Interesse haben, wie gesagt, und das Wissen aufnehmen und auch praktizieren. Das ist sehr wichtig. Denn dann, wohlgemerkt mit Ober- und Unterholz und Zwischenholz, kann das, was nicht sichtbar ist, in diesem Vergleich das Feuer oder in der Übertragung Gott sichtbar wird. So als der Reporter hörte, wie Prabhupada ihm sagte, er solle auch den spirituellen Pfad angehen, da verstand der Reporter und lächelte und sagte, well, ja, ich kann schon verstehen, was Sie sagen, aber ich will schließlich der Editeur von dieser Zeitschrift werden. Ich habe also keine Zeit für spirituelles Leben. Yes. So, Tamasima Jyotirgama, das ist ein vedischer Aphorismus, heißt, von der Dunkelheit des materiellen Daseins sollte man herausgehen ans spirituelle Dasein. Lasst uns nicht werden wie die Fledermäuse. Die Fledermäuse fühlen sich wohl, während sie kopfüber in der Dunkelheit hängen. Hare Krishna, vielen Dank. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Alles, was ich sagen wollte, gipfelte an diesem Satz. Nein, nicht ganz. Ich möchte nicht auf dieser sehr unsympathischen Note meinen Vortrag enden. Ich möchte sagen, durch die ernsthafte Kultivierung eines echten spirituellen Wissens, was auch eine persönliche Angelegenheit der Vermittlung ist, kann man dazu kommen, dass man sein Bewusstsein von allen materiellen Einflüssen freimacht und es zum spirituellen Leben bringt. So, nochmals möchte ich mich bei meinen Zuhörern entschuldigen. Ich weiß, ich habe diese entsetzlich dynamische Art und ich muss sie irgendwie in Krishnas Dienst stellen, sonst ist sie nicht richtig benutzt. Deswegen mache ich manchmal diese Beispiele. Aber bitte tun Sie nicht das Gesagte an diesen Beispielen beurteilen, sondern sehen Sie bitte dieses wirklich wichtige Thema, das Bewusstsein nämlich zu läutern und im Bewusstsein spirituelle Erfahrung zu machen, indem man einen echten spirituellen Weg aufnimmt. Das ist einfach völlig wichtig. So, an dieser Stelle möchte ich gerne meine Bemühungen beenden und vielleicht fragen, ob irgendwelche Fragen da sind. Nein? Toni hat einen ganzen Sack von Fragen. Jetzt im Augenblick nicht. Armenien, nicht? Ja. Ja. Ist jeder informiert, was in Armenien geschah? Durch die Tagespresse? Ja, nicht? Fürchterliche Erdbeben. Deutschland hat sich auch daran beteiligt, gerade ein Technikerteam von 60 Leuten, 70 Leuten eingeflogen, um mitzuhelfen, das Leid zu lindern, mit Hilfe der modernen Technik. So, wieso geschieht das? Wieso ist gerade in Armenien ein Erdbeben ausgebrochen? Kennt ihr diese Frage? Warum Leid? Und anders ausgedrückt, nun, Karma gibt hier eine Erklärung. Entsprechend des Karmas kommen bestimmte Reaktionen auf uns zu. Ich glaube, dieses Konzept ist hinreichend bekannt. Es gibt jetzt jedoch so etwas wie Gruppenkarma. Gruppenkarma ist zum Beispiel, wenn jetzt 50 Leute in einen Touristenbus aufbrechen und nach Rom fahren in Hamburg. Sie steigen jetzt alle in Hamburg ein. Man kann sich das gut vorstellen. Sie wollen die Nacht überfahren und möglichst so um 10 Uhr morgens in Rom sein, um eine Kunstausstellung zu sehen. Steigen alle ein und fahren. So, heute Abend um 11.50 Uhr schläft der Wagenfahrer ein, weil er einen langen Samstag gehabt hat, der Busfahrer. Und der ganze Bus rast also mit einer unheimlichen Geschwindigkeit über eine Brücke und fällt 125 Meter in ein Tal rein. Und der Bus verbrennt mit einer glühenden Explosionswolke und alle kommen ums Leben. Man nennt das Gruppenkarma. Diese Menschen sind nicht zufällig alle in diesem Bus. Es ist nicht zufällig diese Konstellation von Menschen da. Es sind Menschen, die ähnliche Tätigkeiten getan haben und jetzt die Reaktion erleiden, die sie in ähnlicher Weise alle ereilt. Es gibt da interessante Literatur drüber. Ich glaube, das heißt die Brücke am Quai, oder wo beschrieben wird, so die letzten Gedanken von Leuten, die umkommen. Und die erzählen dann alle ihre Lebensläufe. Die Lebensläufe sind total unterschiedlich von diesen Leuten, die im Bus sitzen, diesen 50 Touristen. Einer ist ein punkiger Alternativler, der also diese Kunstausstellung sehen möchte, um mit seiner Spraydose alles zu verkleben. Ein anderer ist ein absoluter Feinschmecker, was Michelangelo betrifft. Ein anderer liebt Andy Warhol und will sich inspirieren lassen, das Ganze mal auf Andy Warhol zu sehen. Er hat schon das LSD mit eingesteckt, sodass er die Kunstausstellung dementsprechend verzerrt sieht. Es kommen die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichen sozialen Hintergründen in diesen Bus hinein, der losfährt. Doch sie alle verbindet eines, nämlich dieser grausame Tod in der Explosionswolke in dem 125 Meter tiefen Tal, über den der Bus, in das der Bus hereingefallen ist. Sie alle haben dort in dieser Beziehung das gleiche Gruppenkarma. An dieser Stelle möchte ich ein kontroverses Thema in den Raum schleudern. Wohlgemerkt, ich möchte gerne dieses tun, um die Gedanken, die kreativen Gedanken von euch allen zu erwecken, sodass ihr nicht zu Konsumenten von spirituellem Wissen werdet, sondern zu Weiterentwicklern, wie Satelliten, die Strahlen weiterlenken, sollte man selber diese Dinge verarbeiten. Das ist sehr wichtig. Und zwar möchte ich sagen, dass die Juden am Gruppenkarma zugrunde gingen. Einige Juden. Nun weiß ich, das ist fast das Schlimmste, was man in dem Nachkriegsdeutschland sagen kann. Es scheint so, als würde man sich mit dieser Aussage plötzlich auf die Seite der Peiniger stellen und sagen, ja, was kann man tun, man deren Karma. Nein, das ist sicherlich ein großes Missverständnis, was diese Aussage betrifft. Was Gruppenkarma meint, dass die Lebewesen auf unterschiedlichste Art und Weise aktiv sind und durch diese Aktivitäten in Situationen hineinkommen, wo sie ganz bestimmte Reaktionen erhalten. Seht mal, ein Jude ist nicht ewiglich ein Jude. Er war vorher etwas anderes, dieses Lebewesen war, bevor es dieses Kostüm angezogen hat, jemand anderes und wird auch jemand anderes sein, wenn es dieses Kostüm auszieht, diesen Körper. Wir werden nicht ewig Deutsche sein, dieses Einigkeit und Recht und Freiheit ewig in Ewigkeit oder Amen. Diese Slogans gehen am Kern der Sache vorbei, dass wir alle nur Durchgangsreisende sind in dieser vorübergehenden Welt. Diese werden also nicht ewig, wir sind nur Durchgangsreisende. Aber das, was wir erfahren in diesem zeitweiligen Dasein, das, was wir bekommen, wird uns auf dem Servierteller, dem sehr oft sehr hässlichen Servierteller des Karmas gegeben. So ist es also praktisch möglich, auch dass ein kleines Baby in ganz jungen Jahren stirbt. Weil es vor dem Baby-Dasein etwas getan hat, was diese Reaktion rechtfertigt. Das ist der einzige Trost, den man Charlotte und Claudius geben konnte. Charlotte und Claudius fuhren einmal vom Tempel mit dem kleinen Tillmann nach Hause und bei Fulda ging der kleine Tillmann pinkeln im Zug, nicht? Im Klo. Und dann spielte er, wie wir das alle als Kinder gemacht haben, wenn diese in den Durchgängen zwischen zwei Zügen, wo diese sich übereinander reibenden Plattformen befinden. Da spielte er ein bisschen, nachdem er im Klo gewesen war. Und irgendwie fiel er dann, stellt euch das Leid doch nur mal vor, fiel er durch eine kleine Lücke und kam unter die ratternden Räder. Man konnte den kleinen Tillmann nicht mal mehr erkennen. Man konnte sich nur vorstellen, dass das wohl war. So verunstaltet sah er aus. So Charlotte und Claudius waren dermaßen gepeinigt. Wieso? Wir waren gerade im Tempel. Wir versuchen doch rechtschaffen zu leben. Unser Leben jetzt nicht mehr gegen die Gesetze der Natur einzurichten. Und der kleine Tillmann, jeder, der ihn nur gesehen hat, hat gestrahlt. Er war praktisch die Sonne nicht unseres eigenen Lebens alleine, sondern für viele andere Leben. Ja, der kleine Tillmann, der war vielleicht mal Babyface Nelson im anderen Leben. Das ist der Name eines berüchtigten Meuchelmörders. Yes, so ist also Gruppenkarma und Reinkarnation zu verstehen nach der vedischen Sicht. So, vielen Dank nochmals für die geschätzte Aufmerksamkeit. Wir sind ein bisschen über die Zeit, glaube ich, rübergegangen. Jetzt wollen wir das Sonntagsfest verteilen. Bitte bleibt, wo ihr seid. Wir bringen euch die Tische und dann kann der kulinarische Höhepunkt beginnen.